Wie werde ich zum Original? Ja, liebe Freunde des guten Geschmacks, das hier ist eine sehr besondere Ausgabe von Business Gladiators Unplugged mit einem Special Guest. Es gibt ein Thema, das beschäftigt mich seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, es ist das Thema unserer Zeit. Wie kommen wir in unsere Echtheit? Wie werden wir zum Original? Wie bleiben wir uns selbst treu und werden damit erfolgreich? Und diese Frage kann man wenigen Menschen stellen, weil es wenige gibt, die richtige Originale sind. Und deswegen habe ich mich auf die Suche begeben und habe einen gefunden, auf den diese Beschreibung zutrifft, wie auf wenig andere. Josef Zotter, der Gründer, Erfinder und großer Geist hinter der Zotter-Schokolade, hat was Grandioses aufgebaut. Er hat ein Unternehmen aufgebaut in einem Bereich, wo es vorher schon viel gegeben hat und wo er gegen Große angetreten ist mit keinem Marketingbudget und es trotzdem geschafft hat, eine große Marke aufzubauen. Und ich bin vor einiger Zeit bei sich in der Zotter Schokoladenwelt besucht und er hat sich ausführlichst Zeit genommen. Und ich wünsche dir jetzt wirklich viel Freude mit dem Gespräch. Es ist unglaublich inspirierend. Er ist ein beeindruckender Mann und ich bin extrem dankbar, dass ich dieses Gespräch mit ihm für dich, aber auch für mich habe führen dürfen. Viel Spaß und Bühne frei für Josef Zotter. Erst einmal, Josef, taugt mir extrem, dass du dir Zeit nimmst. Vielen lieben Dank. Du hast es gerade gesagt, wir waren vor einiger Zeit gemeinsam auf einer Bühne und ich habe gegrölt, gestampft und applaudiert und geschrien, weil es mir derartig taugt hat und einfach du so einen unglaublichen Auftritt hingelegt hast. Und der Auftritt war deswegen so unglaublich, weil einfach die Geschichte, die du zu erzählen hast, so genial ist. Und ich habe mir vorgenommen, ich bin auf einer Expedition unterwegs. Expedition schaut so aus, dass ich identifiziert aber ein paar Menschen in Österreich und darüber hinaus, denen es gelungen ist, in einem Bereich, den sie nicht erfunden haben, und was er vorher schon wo gegeben hat. Also schon, du bist der Erfinder der handgeschöpften Schokolade, habe ich mich informiert. Ja. Aber Schokolade hat es schon vor Josef Zotter gegeben. Und so gibt es auch andere, die in einen Bereich reingegangen sind, den es eigentlich vorher schon gut gegeben hat und wo es auch schon ein paar gibt, die das machen. Und trotzdem gibt es Menschen wie dich, denen es gelungen ist, was zu schaffen, was heraussticht. Ja? Und trotzdem gibt es Menschen wie dich, denen es gelungen ist, was zu schaffen, über das Leute reden, was Menschen da, so wie mich heute, nach Regensburg bringt, in deine Schokoladenerlebniswelt, in deinen essbaren Tiergarten, weil es dir gelungen ist, was Herausragendes zu schaffen. Ich mag das Wort herausragend so gern, weil es heißt einfach, dass was auch herausragt aus der Masse, aus dem Durchschnitt, ja. Und jetzt ist Josef Zotter extrem viel, aber eins ist er sicher nicht, nämlich Durchschnitt, ja. Alles außergewöhnlich hätte ich mir aufgeschrieben, ja. Und das ist das, wo ich gern mit dir drüber reden möchte, weil ich habe so mit so vielen Unternehmerinnen und Unternehmern zu tun, die stehen am Anfang. Und es ist ganz lustig, weil du erlebst immer, sie beschäftigen sich am Anfang alle mit den gleichen Dingen. Das erste ist einmal, alle zweifeln umeinander und sagen, ja, aber das, was mir da einfällt, ist ja nichts Besonderes. Also das ist ja, ich bin ja quasi, alle machen geniale Sachen, nur ich bin sozusagen der letzte Idiot, dem nichts einfällt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ja, aber ich habe ja keine großen Werbebudgets, wie soll ich jemals da den Durchbruch kriegen? Ja. Und das Dritte ist, ja, und es gibt außerdem schon tausend andere, die machen das viel besser und viel größer wie ich. Und das führt dazu, dass manche nicht einmal anfangen und dann gibt es solche Menschen wie dich, ja, die einfach da, bei dir darf ich das sagen, da hängt Unterwäsche über der Bühne, da darf ich alles sagen und ich sitze vor Hanf-Joints und vor Algenkaramell und Schweineblutschokolade. Ja. Da gibt es Menschen wie die, die machen eine Arschbombe da hinein, ja, und sagen einfach, ich mache jetzt das, wie ich für richtig finde, auf meine Art und Weise, ich bleibe meiner Originalität treu und ich möchte mit dir heute darüber reden, welcher Weg die da hergeführt hat und möchte gerne anfangen mit der Frage, warst du immer schon so?
Ja, vermutlich schon, weil war es jetzt kein Zeitpunkt, wo ich mich da mal geändert hätte. Geprägt hat mich natürlich schon mein Elternhaus, natürlich, logischerweise, weil mein Vater war Hardcore-Obstbauer.
Ja.
Ich muss das jetzt wirklich von der Basis her mal sagen.
Ja, unbedingt.
Und das hat mich als junger Mensch so geprägt, weil der hat mit Spritzmitteln und mit Gift und Dünger so extrem gearbeitet und für ihn war das die Lösung. Ja. Es war für ihn so super, er hat mehr geerntet, es hat gut funktioniert, auf wenig Fläche für Ernte und so.
Ja.
Und ich als Jungen haben gesagt, um Gottes Willen, das ist ja giftig, das ist ja grauslich und so. Ja. Und das ist, glaube ich, auch mal schon ganz wichtig, so diese Eltern-Kind-Beziehung, dass dann meistens so die Jungen sich was überlegen und sagen, okay, ich möchte was anderes machen. Und das hat mich letztendlich zum Ökomenschen gemacht, was halt natürlich das Unternehmen als solches ausmacht. Und der Weg dorthin, ja, der hat geführt bei mir über die Hainburger Aue, über ein Atomkraftwerk verhindern, das, was wir damals einfach machen wollten, gar nicht gewusst haben, was wir da tun. Und da habe ich schon gelernt, du musst dich durchkämpfen, du musst dich am Baumau hängen, dass du gesehen wirst. Und ja, das habe ich dann später halt mir auch zum Leitmotiv gemacht. Und ich meine, ich muss auch sagen, wo ich dann meine Kandidaterei eröffnet habe damals, nach meiner Karriere vorher als Koch und so, hat es so ein einschneidendes Erlebnis gegeben. Ich habe mir gedacht, wie komme ich zu Kunden? Und ich habe damals eine Kandidaterei gehabt, da war ein sehr einschlägiges Publikum war dort, ja, also sehr ältere Leute und so. Und wir wollten was Lässiges machen und ich habe mir gedacht, wie schaffe ich das, dass ich die Leute da jetzt unter Anführungszeichen, dass ich die anderen weiter hinten setze und die Jungen vorn sitzen. Ja. Und da bin ich dann hergegangen und habe einfach Sachen dort mit Chili gemacht und dann habe ich Hanftorte gemacht, dann war die Polizei im Haus und dann haben die Studenten haben über uns geredet und so. So hat sich das entwickelt. Und ja, also du musst, glaube ich, schon als Unternehmer, du darfst an so viele Dinge nicht denken, wie geht's monetär, wann wäre ich reich, wann, was wird passieren, das sollst du vielleicht am Anfang wirklich nicht denken, sondern es geht einfach immer erstens um Talent natürlich und dass du von dem, wo du talentiert bist, ja, wenn du das machst, dann hast du keine Schwierigkeiten, dann ist nicht fad, nicht langweilig, nicht schwer, du musst da nicht viel arbeiten, weil du dann tust du genau das, was dir taugt und ja, also das hat mich geprägt. Und
wenn du sagst, Josef, dass es sozusagen mit dem Elternhaus schon begonnen hat, dann sagst du ja auch, es ist auch einmal eine anständige Grundlage, einmal zu sagen, was lehne ich ab, oder? Also einmal auch zu wissen im Sinne von, wie will ich es nicht haben, ne? Also weil viele Leute haben oft das Gefühl, die suchen da draußen nach ihrer Originalität und ihrer Echtheit und verlieren sie dann drin, aber oft ist einmal ein erster Schritt, dass ich mir mal denke, was reibt mich so richtig auf, oder?
Ja, genau, das führt
ist ja auch eine Energie, ne?
Das führt ja zu Ideen oder zu Lösungen. Also, ich meine, so viel zu, weil wir vorher geredet haben, also was macht man oder welches Segment oder erfindet man ganz was Neues, weil viele sagen, ja, so neu ist das ja nicht. Ja gut, was ist schon neu? Ne?
Genau.
Das Radl kannst du nicht neu erfinden, so ist logisch, ja. Aber es gibt viele Arten von Rädern, ja?
Ja.
Und das war bei mir in der Schokolade auch so, ne? Die Schokolade hat es viel gegeben, mehr als genug und ich habe mir gedacht, und das ist vielleicht auch ein Tipp für junge Leute oder angehende Unternehmer, geh in ein großes Segment, ja, weil dort sind die Nischen wirklich frei, weil es ja logisch ist. Weil wenn ein Unternehmen wächst, ja, dann lässt man automatisch die kleinen Sorgen liegen, weil man sagt, das rechnet sich nicht, das bringt sich nicht so.
Ja. Ich meine, deswegen genial, weil das ist, es klingt total wie das Gegenteil von dem, was an irgendwo erzählt wird auf der Uni oder sonst irgendwas. Du sagst, geh in ein großes Segment, wo schon ein Platzhirsch drinnen steckt, weil, und das ist natürlich völlig recht, einerseits der Platzhirsch kann, weil er viel kann groß und zu behäbig ist, kann er nicht in die Nische rein.
Hat auch Vorteile.
Und außerdem hast du eine Riesenhetz und den Platzhirschen gegen das Bad trittst, oder?
Ja, ich habe das auch in Harvard erlebt. Ja. In Harvard haben sie mich eingeredet, die haben mich gefragt, wie man einen Markt macht oder wie man einen Markt findet. Und ich habe gesagt, das weiß ich jetzt eigentlich so auch nicht aus, dass mir das eingefallen damals, wo ich gesagt habe, frag niemals den Markt, was er sich wünscht, sondern mach immer nur das, was du für dich für richtig hältst.
Danke.
Weil damit bist du automatisch richtig. Da machst du mal nichts falsch. So egal, wenn du auf die Pappen fährst oder so wenn es nicht funktioniert. Weil dann hast du zumindest das gemacht, was dir taugt. Weil wenn du das machst, was der Nachbar macht und super macht, und wenn du da unglücklich wirst und Unternehmer sein, ist auch manchmal ein bisschen schwierig, logischerweise, dann zieht es sich so richtig an. Aber wenn du das machst, was du taugt, dann ist es nie schwer.
Ja. Erzähl ein bisschen, Josef, du hast jetzt die Anfänge erzählt in der Konditorei, wie du dann die betagtere Klientel mit der Chili-Schokolade ein bisschen auf ein anderes Platzl bringen wolltest. Ja. Das war ja so aus der Konditorei gehabt, du hast diese Versuche gemacht mit Chili-Schokolade und so weiter, aber dass du jetzt zum, und man nennt dich so, und ich glaube völlig zu Recht, zum Schokoladenkönig geworden bist, ja. Wo war dann der Punkt, wo du gesagt hast, eigentlich auf das haue ich mich jetzt drauf?
Ja, wie das halt so ist, also ich glaube, als Unternehmer brauchst du Visionen. Ja, das ist, was immer das ist, das hat auch was mit Innovation zu tun. Mach
das nebenbei ein bisschen auf.
Ja, sicher, freilich, logisch. Ja. Das hat auch was mit Innovation und so zu tun. Und wenn man das jetzt, Und ich habe mich natürlich immer vielfältig beschäftigt. Mhm. Mir hat die Kultur, die Kunst genauso interessiert, genauso wie das Schuhhandwerk. Mhm. Ja, ich sage es jetzt ganz bewusst, weil das auch der Grund ist, warum ich heute zwei verschiedene Schuhe trage.
Ich wollte nicht lachen, von der Bühne weiß ich.
Ja.
Wir haben zwei Paar verschiedene Schuhe.
Und das ist ja das Hinterfragen. Mhm. Ich habe mir damals auch gedacht, warum tragen die Leute alle zwei gleiche Schuhe? Und da kommst du drauf, ja, weil sie genau das machen, was du gesagt hast. Ja, es könnte sein und wer weiß, was die anderen denken und so. Mhm. Dabei sind zwei verschiedene Schuhe nichts Besonderes, weil es ist sind auch Schuhe, ob es andere Farbe oder nicht, es ist völlig wurscht. Und das ist auch etwas, das hat mich halt, wie gesagt, also am Anfang halt natürlich auch getrieben, aber was ich sagen will, warum ich zur Schokoladerie gekommen bin, ich habe in den 90er Jahren tatsächlich, das muss man auch sagen, es gibt viele Zufälle im Leben und wenn man das nachher reflektiert, dann kommt es drauf, es gibt so kleine Wegkreuzungen und wenn die nicht gewesen waren, war es anders gekommen. So vielleicht noch anders, kann so schon sein, weiß man aber nicht. Ja. Und damals war es so, ich habe ein Kunde hat bei mir, ich habe schon mit Schokolade ein bisschen was gemacht, aber klassisch wie alle anderen. Vorher irgendwas draufgelegt und das haben wir halt gemacht. Ja. Und da ist ein Kunde gekommen und der hat gesagt, er möchte 500 Tafeln Schokolade haben für ein Geburtstagsfest. Und ich habe gedacht, wann ist der größte Auftraggeber und das ist so super und ich weiß nicht, was weiß. Und vor lauter Begeisterung scheinbar habe ich die Bestellung verloren. Ja. Und die Veranstaltung war an einem Samstag und glaube ich am Donnerstag am Abend bin ich draufgekommen, dass ich die 500 Schokoladen machen sollte. Ja. und dann ist man natürlich durch Mark und Bein gefahren, weil ich habe zu wenig Formen gehabt, ich habe die Kühlmöglichkeiten nicht gehabt. Das ist ja einfach nicht ausgegangen. Ich wusste, das geht nicht. Ja. Dann habe ich gedacht, was machst du jetzt? Ja. Und du sagst, du hast den Kunden aus, geht es ja nicht mehr aus. Ich habe vergessen. Natürlich ganz blöd. Und dann ist mir aber was eingefallen, haben wir gedacht, das ist wurscht. Ich muss jetzt mache ich eine Schokolade, die ganz schnell geht. Und die gebe ich einer, nur damit sie was haben. Und wenn sie reklamieren, verlange ich nichts. Ja. Das war wirklich, war so. Und dann bin ich zum Kicker gefahren, habe Vorhangstangerl gekauft und habe auf einem großen Tisch die Schokolademasse cool abgerührt mit Gewürzen und das gut geschmeckt hat. Ja. Habe es aufgegossen und dann habe ich es zerschnitten, eingepackt und habe es denen gegeben. Und es ist so schnell gegangen. Ja?
Ja.
Und ich habe mir gedacht, nur damit sie was haben. Ja? Und dann war ja das am Wochenende das Fest. Und am Montag, dann habe ich mich schon eingestellt auf die Reklamation. Und dann, das war dann auch so, die das Fest organisiert hat, stand am Montag um 8 Uhr aufgesperrt vor der Tür. Ich habe gedacht, Mario, jetzt kommt der schon, jetzt geht es schon los und du hast mit einer Reklamation jetzt da zu kämpfen. Aber nicht zu kämpfen, für mich war es ganz klar, dass ich nichts verlange. Mhm. Ich wollte nur was liefern. Mhm. Dann kommt hier einer und umarmt mich und buselt mich halber da und so und sagt, Herr Zotter, diese Schokolade, das ist Wahnsinn. Die Leute waren so begeistert, sie haben da noch nie sowas gesehen. Ja? Ja. Und da habe ich mir gedacht, noch nie sowas gesehen. Es stimmt ja, es war ein Fehler. Ja? Ja. Es war eigentlich, ein Fehler war es kein, aber es war anders. Ja?
Ja.
Und das war die Geburtsstunde der handgeschöpften Schokolade. Und da ist mir das dann auch bewusst geworden, dass das irgendwie eine Erfindung war, die halt so kurzfristig passiert ist. Aber nur, ich konnte es damals nicht umsetzen. Das war ja 1992. Das war schon, ich bin 87 begonnen, 92 war das mit der Schokolade. Und da haben meine finanziellen Schwierigkeiten angefangen auch. Und ich konnte nichts weiterentwickeln. Mhm. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, muss ich wirklich sagen, Gott sei Dank, weil ich wäre um 10 Jahre zu früh gewesen.
Ja.
Ich habe dann 10 Jahre Wahnsinn, mit der Materie nicht so beschäftigen können. Und dann aber in der Zwischenzeit immer ein bisschen weiter tiftelt. Und dann ist noch was. Das werden wir wahrscheinlich eh noch kommen, nicht? Dann ist meine Pleite dazwischen gekommen und das war der Moment, warum wir in der Schokolade dann durchstarten haben können, weil da haben alle gesagt, ja, der Zotter, das, was der macht, das ist eh nichts und das wird eh nichts und mit der Schokolade habe ich schon gehört, aber das wird sicher nichts, weil das ist schon Pleite. Und da habe ich mir den Vorsprung herausgeholt. Ja, und der Rest ist noch eine Geschichte.
Was hast du da damals gedacht? Weil die Pleite war mit der Konditorei, oder?
Ja, mit der Konditorei,
Und was hast du dann gedacht? Hast du gedacht, na jetzt ist eh schon, also quasi nach dem Motto, ist der Ruf mal ruiniert, ist auch schon wurscht, hupfe ich da jetzt ein? Oder was war der Gedanke?
Ja, grundsätzlich hat es einmal so angefangen, also ich habe ja relativ schnell expandiert. Ja, also das war der Fehler.
Ja.
Also zu Filialen eröffnet, ich habe innerhalb von 3 Jahren 3 Filialen eröffnet, Schulden gemacht und so. Gut, das war der Fehler. Irgendwann kommt der Steuerberater und sagt, du Josef, du hast ein Problem. Sag ich, was für ein Problem? Dann sagt er, du bist krank. Sag ich, nein, bin gar nicht krank.
Ja, ich bin gut. Ne?
Ja. Nicht gesagt, nein, aber Firma. Du bist, hat er gesagt, also finanziell krank, dein Unternehmen steht vor dem Ruin. Ja, du kannst dir die Schulden nicht mehr zahlen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, was können wir tun? Nicht? Dann hat er gesagt, ja, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst pleite oder, was besser ist, du trittst in eine Sanierungsphase ein. Ja. Ja? Und da habe ich gesagt, was ist eine Sanierungsphase? Ja? Ja. Dann hat er gesagt, ja, sanieren ist, das heißt, du musst Kosten sparen. Ja? Ja. Dann habe ich gesagt, ja, wo soll man Kosten sparen? Ich habe gesagt, ja, bei den Mitarbeitern musst du sparen, du musst beim Wareneinsatz sparen. Und wo er das gesagt hat, ja, was aus? Ja. Da habe ich gesagt, okay, dann über das brauchen wir nicht weiter diskutieren. Ich gehe nicht her und tue jetzt meine Kunden betrügen und mache irgendwas billiger oder so. Aber ich gesagt, wenn das passieren sollte, dann gehe ich lieber pleite, bevor ich mit da jetzt das saniere. Und das ist dann auch passiert.
Es ist ganz spannend, was du sagst. Ich höre immer wieder, wenn ich mit so erfolgreichen Unternehmern rede wie mit dir, höre ich immer wieder was zu so Geschichten, wo die in einem Moment waren, wo sie sich dann gesagt haben, also entweder ich mache es auf meine Art und Weise oder gar nicht. Ja, also nach diesem Motto, entweder wir machen es gescheit oder wir lassen es bleiben. Ich merke oft dann, also die Geschichte, es kommt so oft, diese wirklich, ich sage jetzt mal, Kompromisslosigkeit, wenn es um bestimmte Prinzipien geht, wo man einfach sagt, entweder wir machen das jetzt ordentlich oder wenn es nicht ordentlich, dann lassen wir es bleiben, weil ich werde mich nicht verbirgen, ich werde auch nicht Leute über den Tisch ziehen. Und das ist wirklich, mir kommt vor, das ist Teil von so vielen Erfolgsgeschichten, dass die, dass an einem Punkt irgendwann kommt, wo einfach die Prinzipien, sag ich jetzt mal, zur Wahl stehen. Und wie entscheidest du die dann?
Ja, eben. Und ja gut, da gibt's welche, die gehen Kompromisse ein. Ja. Und das sieht man auch. Das ist auch jetzt, weil wir jagen von einer Wirtschaftskrise in die nächste quasi, also wie immer sie heißt und wie immer sie ausschaut und wo immer die Ursachen liegen, auf Spekulation oder sonst irgendwas sei, ist ja wurscht. Aber im Prinzip, glaube ich, geht's immer darum, immer gnadenloses Wachstum, immer und Kompromisse eingehen. Das ist leider, ich meine, es gibt ja ein paar Beispiele, wo sie keine Kompromisse, ich denke an den Steve Jobs zum Beispiel, ich meine, der hat sein Handy durchdruckt und ist am Ende, glaube ich, sogar gestorben dran, weil er halt verlautert das wollen. Ja. Oder wenn du halt den Musk anschaust mit seinem Tesla, das ist ja auch in ein Randsegment gegangen. Das ist ja Autoindustrie, ich meine, du musst ihm rein trauen.
War er da schon weg gewesen?
Ja, war er schon, Nicht, aber Durchdruck, das kann man jetzt über die Persönlichkeit und diskutieren, wie man will. Aber das sind, und das glaube ich schon, ja. Also Unternehmen kannst du nicht lernen. Mhm. Also das ist wirklich so. Da, ich muss immer so lachen, wenn ich mal auf die WU oder in ein Wirtschaftsformat komme und wenn sich so viele Leute so beschäftigen, wie Unternehmen funktioniert und so, da muss ich wirklich immer schmunzeln, weil ich mir denke, na, natürlich muss man Theorien aufbauen, es muss empirisch nachgewiesen werden, aber nur in der Wirtschaft etwas empirisch nachweisen, warum was funktioniert oder nicht, ist das echt. Muss man mir wert sagen. Also weil es so ist, nicht? Und deswegen gibt's, es gibt Künstler, es gibt Musiker, es gibt Leute, die sind super Zahnärzte und ich weiß nicht, was alles. Aber es gibt eben auch Unternehmer, die leidenschaftlich Unternehmer sind. Und wenn man das Gefühl hat, ja, wenn man als Unternehmer getrieben ist, weil man monetär erfolgreich werden will, natürlich muss man monetär erfolgreich sein, aber dann, glaube ich, ist schon was falsch. Also das darf nicht im Vordergrund stehen. Natürlich gehört's dazu, wie es bei mir auch war. Deswegen bin ich auch pleite gegangen. In meinem zweiten Unternehmerleben bin ich dann vor anderen Schranken gestanden. Ich sage das immer wieder, weil viele sagen, so, was hast du denn damals gelernt? Ja? Mhm. Dann sage ich, ich habe nichts gelernt, das sieht man ja. Mhm. Wir haben weiter expandiert, heute alles viel größer wie damals. nur eins habe ich lernen müssen. Es hat halt die Bank gesagt, so, wenn du einen Kredit brauchst, musst du eine andere Bank suchen. Mhm. Dann habe ich viele Banken gefragt und die haben alle gewusst von mir. Mhm. Und es hat keinen Kredit gegeben. Und da habe ich gelernt, auch zu wirtschaften. Ja. Und das ist auch vielleicht gar nicht so unwesentlich, dass man, das hat die Erkenntnis, habe ich dann auch irgendwann gekriegt, manchmal wächst was schnell und geht ganz flott, das ist keine Frage. Aber manchmal dauert es auch ein bisschen. Absolut. Es muss auch reifen. Ne? Und gerade bei so Lebensmitteln oder so, ist es schon, das ist schon was Besonderes, weil die Leute das ja jeden Tag zu sich nehmen, da hast du eine gewisse Verantwortung, da kannst du nicht irgendwas machen, wo die Leute einen Krebs kriegen oder so. Ich meine nur, ne? Und ja, aber so diese Leidenschaft, Unternehmer zu sein, ich glaube, wenn du das kannst, ja, dass du dieses Risiko ausblenden kannst. Mhm. Natürlich musst du das Risiko sehen, sonst kannst du ein Unternehmen nicht führen. Eh klar. Aber nur, wenn du dich dauernd fürchst, was alles passiert, ja, oder passieren könnte, oder dauernd Zeitung liest, so wie es jetzt ist, wo alles schlecht ist, wo du sagst, gibt es nicht irgendwas, was super ist? Ja. Und ja, und an dem muss man sich klammern. Ja. Und wie gesagt, und du bist deines Glücks Schmied. Das ist halt
auch. War dir immer, wenn ich das so salopp formuliert darf, war dir immer wurscht, was die anderen denken?
Jetzt hätte ich mal gesagt, ja.
Ja, aber dann hast du dich erinnert, gell?
Die Wahrheit ist leider ja und nein. Nicht, du rätst das natürlich ein und sagst, das darf dir nicht. Ja. Das ist ja logisch, weil sonst wirst du ja beeinflusst. Aber ich glaube, es ist trotzdem, du brauchst ja auch Feedback. Ne? Ja. So ist es nicht. Du kannst nicht sagen, na, ich mache alles richtig, ich bin der Größte. Ja. Ich habe den lieben Gott getroffen, und der hat mir was gesagt. Ja. Also das ist es ja nicht, nicht. Also du hast schon, und ich glaube, es ist ja vielleicht auch das Spannungsfeld. Mhm. Ja? Mhm. Es ist schon, der Unternehmer, muss man vielleicht auch sagen, geht ein bisschen mehr an die Kante des Abgrunds. Ja. Näher hin. Definitiv. Weil er neugierig ist, weil er schauen will, ob da unten irgendwo irgendwas Besonderes ist. Und das sind so Typen, die heute halt ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, nach vorn gehen. Und die gibt es ja überall. Ja. Es muss nicht jeder Führungskraft sein. Das ist sie in meinem Unternehmen. Ich habe so wertvolle Mitarbeiter, die ohne die das Unternehmen nicht existieren könnte. Aber die könnten so ein Unternehmen nicht weiterentwickeln. Nicht, weil sie es nicht, ja, weil sie es viel zu, vielleicht Angst hätten, vielleicht auch die Vision fehlt, vielleicht auch, der, weiß ich nicht.
Es braucht immer einen Unternehmer, der den Rahmen schafft, wie du sagst, der die Grenze schirbt.
Genau, oder? Ja, und der ein bisschen auslautert. Immer ein bisschen aus.
Immer wieder so schön, so immer
an der Kante. Ja, genau, ja. Die Grenze schirbt. Ist ja ein geiler Ausblick, da. Ja. Oder auf, kann ja sein. Auf, ne? Ja. Weil es ist ja, das Problem in einem Unternehmen ist ja, und das haben wir jetzt gerade, erlebt man das so, es ist immer schön, auf den Gipfel zu schauen und auf ihn zu hatschen. Mhm. Ja? Weil du sagst, na, da oben möchte ich sehen, weil da habe ich super Aussicht und so. Nur leider ist es so, es irgendwann muss auch gehen, nicht? Weil sonst kommst du nicht runter. Und gerade am Gipfel ist es meistens am grauslichsten zum Bleiben, da geht am stärksten der Wind. Wenn man es jetzt ein bisschen so philosophisch betrachtet. Ja.
Also ich nehme von deinen ersten Sachen nehme ich mit. Das eine ist, sehr viel hat angefangen bei dir, indem du dir einmal gedacht hast, im familiären Kontext, also das ist nicht die Art und Weise, wie es mir taugt. Ja, dass dem dann entwickelt hat, was dir persönlich wichtig ist und worauf du schauen willst. Ja. Dann war ein Erlebnis, wo du gesagt hast, na Moment einmal, wenn ich da jetzt einmal ganz was Wildes mache, dann fangen da die Leute an drüber zum Reden und dann interessiert es die Leute und dann kommen vielleicht ein paar andere Leute um die Ecken. Was hat dann wirklich, hast du irgendwann einmal einen Moment gehabt, wo dir das bewusst worden ist, dass dieses auch Ausreizen der Grenzen mit dem, was du tust, ich meine, ich sitze da jetzt vor einer Algen-Karamell-Ananas-Schokolade, ich sitze da vor einer Hanf-Schokolade, ich sitze vor einer Schokolade, wo draufsteht Himbeercreme mit Schweineblut. Ja? War dir irgendwann einmal bewusst, dass dieses, die Leute kitzeln, ja, dass das der Dreh ist, um herauszustechen? Ist es irgendwann einmal zu was Bewussten worden? Oder hat es da einfach immer so einen Spaß gemacht und hast selber so eine Gaudi gehabt und das war der Effekt?
Ja, grundsätzlich ist, ich frage immer viele Leute, sagt, was ist deine Lieblingsschokolade? Dann sage ich, die Lieblingsschokoladen sind immer die erfolglosesten, logischerweise. Am
Friedhof draußen, den werden wir noch anschauen heute.
Ja. Nein, auch erfolglos deswegen, weil du magst was Geiles, du magst was. Deswegen sage ich, er fragt niemals den Markt, was er sich wünscht, weil der Markt ist deppert, der weiß nicht, was er braucht. Ja.
Nur Pferde reiten,
du musst, ne? Genau, ja, du musst ja selber dir, was dir taugt, bringen und dann taugt es den anderen vielleicht auch. Und jetzt ist die Schweineblutschokolade, die muss ich sagen, das kommt aus einem politischen Statement, weil da hat es einmal einen sehr berühmten Politiker gegeben, den Herrn Haider. Wie wir zur EU beigetreten sind, hat der gesagt, wenn wir zur EU beitreten, dann wird in der Schokolade Blut sein. Und das ist bei den Leute, weil als Rohmaterial, als billiges Material. Ja. Und da sind sehr viele Leute, haben dann immer gesagt, Zotter, aber du machst wilde Schokolade mit Fischköpfen und ich weiß nicht, was heißt. Aber Schweineblut und sowas verwendest du eh nicht, wie der Haider gesagt hat.
Ja.
Dann habe ich so oft gehört und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich diese Schweineblutschokolade. Ja? Und habe sie dann gemacht und das schmeckt ja gut, weil Schweineblut schmeckt ja nur ein bisschen nach Eisen.
Aber, und ist dann, natürlich abgepackt, jetzt einmal natürlich Stil echt, ne, in der Spritzen.
Ja, da ist es auch gegangen. Ja. Übrigens, ich wollte Pralinen entwickeln. Pralinen kennt man ja, ne? Hat ein Innenleben, eine Kugel, da ist was drin und die Schokolade ist außen und herum. Und die wollte eine weiche Praline machen ohne Mantel.
Ja.
Und deswegen ist mir eigentlich die Spritzen gekommen, weil ich mir gedacht habe, das kannst du wach machen, kannst so. Nein, aber. Und ich bin auch draufgekommen, wenn ich heute machen wir ja an die 500 verschiedene Schokoladeartikeln. Und das habe ich mir dann irgendwann, weil du gesagt hast, hast du das irgendwann einmal gemerkt, wie das funktioniert. Und ich glaube, es ist wie in der Familie. Es geht um Nachwuchs. Ja? Mhm. Es wächst ja was, es wird alt, stirbt und dann kommt was nach. Ja? Und gerade bei der Produktentwicklung ist es auch so, da muss ja was nachkommen. Ja? Mhm. Und ich habe es halt jetzt so, und deswegen mache ich halt auch keine Produktentwicklung im Team, ich bin da nicht teamfähig, sondern ich mache nur das, was ich für richtig halte. Und da ist es dann oft so, dann kommen die Sachen ins Sortiment, ohne jemals vorher probiert zu werden. Das ist übrigens auch sehr wichtig. Also
keine
wichtig.
Fokusgruppe, Marktforschung.
Nein, weil das ist, da wirst du immer mittelmäßig.
Da wirst
du
wahnsinnig. Weil wer einmal schon hinter so einem Spiegel gesessen ist und das ausgeschaut hat, der weiß, dass das keine gute Idee ist, oder?
Nein, ja. Weil du mittelmäßig wirst. Absolut. Weil was passiert denn? Wenn ich jetzt aber ein neues Produkt mache, ja, sag jetzt Schweineblutschokolade oder Insekten oder so, und ich halte das jetzt hin und 20 Jahre und sage, das ist Insektenschokolade, probierst du das aus, dann kannst du dir vorstellen, was da rauskommt. Da kommt nur, da braucht man nicht, der Markt braucht es nicht und Umfragen habe ich gehört und irgendwas war halt. Ja? Und warum es nicht geht. Ja? Ja. Und das Schwierige ist auch, wenn du eine Marktumfrage machst, ist, du kriegst natürlich die Spitze, du hast schon ein paar, die begeistert sind. Nicht? Also, boah, waren sie noch nie gesehen und so. Aber du hast auch welche, die sind total demotiviert. Und was macht man dann? Man trifft sie in der Mitte. Nicht? Der eine sagt, mir ist es zu bitter, der andere sagt, mir ist es zu süß. Dann sagt, okay, machen wir ein bisschen weniger bitter, machen wir ein bisschen weniger süß. Und du kommst immer mehr in die Mittelmäßigkeit. Ja. Und da hat sich das eigentlich sehr als erfolgreicher gezeigt. Ich sage das immer so, ich habe das Sortiment durch Dritteln, ein Drittel von dem lebe ich. Das verkauft sich gut, das sind die Cash-Cows. Ja. Ein Drittel steht in den Startlöchern, die schaffen es vielleicht. Ja. Und ein Drittel funktioniert überhaupt nicht. Ja. Okay. Das sind die, was aber mich am meisten interessieren. Ja. Die kriegen das meiste Futter, die meiste Zuneigung.
Das ist die Liebe vom Chef.
Ja. Und dann entwickelt sich es. Und manche schaffen es halt und werden dann zu Bestsellern, manche scheiden vorher wieder aus, sterben, aber es ist ja so eine Bewegung, ja, das eigentlich ganz gut funktioniert.
Muss man das lernen, sich das zu trauen? Oder ist es wirklich, ich meine, du, was mir eigentlich jetzt taugt bei dir, wenn du jetzt automatisch sagst, bei einem Drittel gehen wir mal gleich mal davon aus, das ist für deinen sogenannten Ideenfriedhof, den du da hast, ja, dann brauchst du ja eigentlich jetzt auch vom Scheitern nicht fürchten in dem Sinn, weil du willst ja ein Drittel produzieren sozusagen für diese Seite. Also, weißt du, was ich meine? Ja, das ist eigentlich voreinkalkuliert in dem Sinn. Dann ist es auch nicht schlimm, was passiert, oder?
Eben, der Ideenfriedhof ist genau die Lösung.
Ja.
Also das viele sagen, es ist natürlich heute eines der meist fotografierten und meist dokumentierten Projekte, die wir im ganzen Haus haben. Ja?
Wahnsinn.
Oder jetzt im Tiergarten und so. Aber was ist es? Warum ist es so erfolgreich? Welche Sehnsucht haben die Leute? Es weiß ja jeder, dass man scheitern kann, dauernd. Ja. Jeder hat irgendwelche Probleme, irgendwas, sei es mit der Familie, sei es finanziell, sei es mit seinem Beruf. Mhm. Ja? Und wenn du jetzt dann natürlich riskierst, ja, und so wie ich das halt habe, also gerade die Beliebtesten oder die Jungen, die Neigen, die brauchen am meisten Pflege und sie funktionieren nicht. Und wenn sie nicht funktioniert, dann muss man sie würdevoll verabschieden. Mhm. Und das hilft wirklich. Und deswegen gibt es den Friedhof. In dem Moment, wo das im Friedhof liegt, ist da was, es ist eingeäschert, es ist aus. Es gibt kein Zurück. Weil sonst, das muss man nämlich auch. Ja, ich habe Schokoladesorten, die entwickeln sich 20 Jahre und werden immer besser. Ja? Also werden immer besser und das Gefühl, was du halt hast. Ja? Und dann gibt es welche, die werden 15 Jahre besser und auf einmal werden sie immer schlechter. Mhm. Ja? Weil du probierst weiter, versuchst was zu ändern. Und das ist dann für mich der Moment, wo der Friedhof kommt. Ja. Ja? Da cut ist dann und aus Rezeptur weg und nicht mehr angreifen. Und ich schmeiße auch die Rezeptur weg. Das ist nicht mehr sich. Ja. Also ich meine, heute ist schwierig, weil es ist alles gespeichert oder so. Aber ich schaue es mir einfach nicht an. Und was vielleicht auch so wichtig ist, weil es ist alles auf Wachstum und so ausgerichtet. Keine Umsatzstatistiken. Ich mache, selbst meine Mitarbeiter, die im Marketing oder so irgendwo arbeiten, die versuchen mich immer zu beeinflussen, was sie halt so gelernt haben, bestverkaufte Artikel mir vorzulegen und sage, sieh, das ist ein Kündigungsgrund. Das ist. das ist furchtbar. Nicht? Weil du dann beschäftigst dich nur mit den Bestverkauften und die anderen werden nicht gemacht, logischerweise. Nicht? Also, das ist. Aber da glaube ich, hoffe halt, nicht? Das ist, da hat schon was mit Leidenschaft zu tun. Zu tun. Und ich glaube, es hat auch was mit Ehrlichkeit zu tun. Weil in dem Moment, also das haben übrigens meine Eltern auch geprägt, was du nicht willst, was dir man, du füge auch keinem anderen zu. Und das ist ein Leitprinzip, wenn du so in der Wirtschaft arbeitest, da bist du wieder dort, was für dich passt, passt vielleicht für andere auch, dann bist du automatisch richtig. Und ja.
Mhm. Wann war der Moment, wo du es richtig dir gedacht hast, okay, das wird jetzt, oder Zotter ist jetzt eine Marke oder ist am Weg, eine Marke zu werden? Wann kannst du dich erinnern, wo du wirklich mal gedacht hast, jetzt mache ich nicht nur Sachen, was die Leute irgendwie schräg und gut und geil finden und interessant, sondern jetzt bin ich an einem Punkt, jetzt ist das was, jetzt steht das für was. Hat es den Moment gegeben?
Naja, der Moment, der verschiebt sich dauernd. Ja. Wir haben heuer 35 Jahre Betriebsjubiläum, ja, und ich sage 35 Jahre Zotto und noch immer kurz vorm Durchbruch.
Ja, ja. Großartig. Ja.
Also,
ja,
das ist die Wahrheit. Ja. Weil, was ist Durchbruch? Ja, was ist es? Ich glaube, es ist diese Fantasie, man hat was geschafft und dann hat man drei Villen, zwei Flugzeuge, ja, und irgendwas. Selbst da reicht es ja nicht, ja, in Wahrheit, wie, ja, man ja sieht. Also, ja, das kann das. Ja. Also, aber der Durchbruch ist bei mir wirklich gekommen zwei, drei Jahre nach meiner Pleite. Das muss ich schon sagen, weil das war dann, was mich auch so stolz gemacht hat. Zuerst hat es die Sanierungsphase gegeben, das war 1991 und 2002, ja, war ich dann da, wo wir das Schokoladentheater dann schon installiert haben und wo dann das große Wachstum sozusagen begonnen hat. Da habe ich gemerkt, es fängt sich jetzt an zu stabilisieren. Nicht? Also das hast du gemerkt, also, oder wir halt gemerkt, am monetären Wert, logischerweise, weil wir alles zahlen können, das war schon mal super, das habe ich vorher nicht so gekannt. Ja. Das war nicht so super. Und dann ist das gewachsen und dann habe ich etwas erkannt, weil wir geredet haben von Marke oder wie funktioniert eine Marke. Also es ist, glaube ich, schon so, die Leute wollen, und, oder gerade jetzt in der Corona-Zeit oder jetzt in der Krisenzeit, haben wir das größte Wirtschaftswachstum in unserer, ja, Unternehmensgeschichte gehabt und noch immer sind wir da drin. Ja? Und ich wundere mich, warum ist das so? Ja, ich habe mir selber die Frage gestellt, weil es mir unheimlich fast, weil alle rennen da ein, es wird schlecht, ja, und alle werden und sterben und die weiß nicht, und dann geht es wirklich, ja, exponentiell, mhm, geht's nach oben. Und ich habe mir jetzt vorher gesehen, habe ich mir dann die Frage, also die Frage gestellt, warum, woran liegt denn das? Ist das ein zufälliger Hype oder so irgendwas? Und da glaube, und dann bin ich jetzt schon zu der Erkenntnis gekommen, das ist jetzt da quasi die jahrelange Arbeit für Werte. Ich sage für, ja, Werte. Super. Ja, was super immer die Werte, ja, sind. Super. Fair, Bio, keine super Frage. Ja. Oder, ja, geile Produkte, ja, oder sowas zu machen, ja, und durchstehen. Weil es ist ja nicht so, für das kriegst du ja auch Kritik. Ja. Jetzt kannst du sagen, ja, wenn es da Reklamation, ja, gibt, haben wir gehabt. Ja. Da sind Veganer, haben das gegessen, haben glaubt, es ist eh kein Blut drinnen.
Ich glaube, das ist ein Schmäh.
Ja, also, ich glaube, das ist ein Schmäh und der betraut dich dann halbert. Ja. Das passiert, das musst, ja, du aber, und dann musst du halt mit dem auseinandersetzen und musst du halt mit dem das erklären, das funktioniert auch. Übrigens, ganz wichtig, das muss ich gleich einen Tipp abgeben, ja, in einem Unternehmen ist, wie ist die Reklamationskultur?
Ja.
Das unterschätzen sehr viel so gnadenlos, mhm, weil je größer das Unternehmen, je höher die Chefetage, desto, mhm, weniger scheren sie die um die Kunden, ja, weil sie ja weiter weg sind, logischerweise, ja. Und also ich habe das in meinem Unternehmen halt so installiert und es läuft sehr, sehr gut. Also wir haben so ein Drei-Stufen-System. Mhm. Die erste Stufe ist normale Reklamationen, was täglich passiert, irgendwas fällt ab, wird kaputt und so. Machen meine Mitarbeiter. Wenn es kritischer wird, dass schon ein Fehler da ist, dann kommt meine Frau. Mhm. Und wenn es voll scheiße ist, dann komme ich.
Ja, super. Grandios.
Und dann... Und das lachen meine Mitarbeiter schon immer. Ich kann 95% dieser Vollscheiße-Reklamationen, ja, wo echte Fehler passiert sind, zu Fans machen.
Ja.
Das ist aber...
Das überrascht uns jetzt nicht.
Das ist ein Sport. Das ist Sport.
Ja, weißt? Sport und Übung.
Nicht, um einander zu überzeugen oder irgendwie, sondern es funktioniert nur so, wenn du es ihm ehrlich erklärst, warum und wieso und die bedankst, weil das bringt dich ja weiter. Weil wenn du den Fehler nicht weißt, wirst du ihn nicht ändern.
Ja. Du hast jetzt vorhin gesagt, in der Corona-Pandemie-Zeit richtig steil nach oben und der Eindruck ist, also, jetzt kommt eigentlich diese Jahre oder jahrzehntelange Investition in Werte und wir machen es nach unserem Prinzipien, das zahlt sich jetzt aus. Es gibt ja den schönen Spruch, finde ich, Glück ist, wenn Bereitschaft auf Gelegenheit trifft. Ne? Also Gelegenheit ist immer.
Ja, logisch,
die Frage,
ja,
ist, bist du so bereit, / hast was investiert jetzt, ja, in den letzten Jahren? Ne? Und da sagst du, ist einfach natürlich unendlich viel passiert, jetzt auch in Investition in Marke. Was ist für dich Marke, was ist für die Marke? Was ist das?
Marke ist, da gibt es nur einen Satz. Du, ja, brauchst nicht Marketing studieren, ich weiß, du, ja, hast das, glaube ich, irgendwann.
Nein, Marketing habe ich nicht studiert.
Hast du gar nicht gemacht?
Nein, nichts. Nein, schlimmer, Betriebswirtschaft.
Noch schlimmer.
Ja, furchtbar. Nein. Ist ein Wunder, dass ich Unternehmer geworden bin. Es ist ja die meisten, wenn du Betriebswirtschaft studierst, sollst du am besten nicht Unternehmer werden. Du weißt viel zu viel. Das ist eine Katastrophe. Ja.
Übrigens habe ich mal erlebt.
Aber das meiste habe ich vergessen.
Auf der WU habe ich einmal einen Vortrag gehalten, ja, vor, da waren 500, 600 Studenten. Und dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass die sehr devot waren, ja, die Studenten. Ja. Und dann habe ich gesagt zum Professor Schnedli, Sie sind ganz sicher, her, habe ich gesagt, Herr Professor, wie gesagt, jetzt müssen wir eine Umfrage machen. Ich weiß nicht, ich habe da nicht das Gefühl, dass da lauter werdende Unternehmer sitzen. Ja. Hat er gesagt, wie meinen Sie das? Ja. Habe ich gesagt, machen wir eine kurze Umfrage. Ich habe gesagt, wer will Unternehmer werden, Hand hoch. Ja? Dann haben wir ein paar Hand hochgehalten, wenige, ein paar so zaghaft, aber die meisten nicht. Habe ich gesagt, Herr Schneidl, Sie kann da gehen, ich bin falsch. Ja. Mhm. Weil das Potenzial ist sehr gering, dass da wer Unternehmer
ist. Eher als Controlling als Unternehmer.
Also so lange studiert, bist du nicht mehr draußen. Ne?
So ist es.
Also, nein, ist nicht allgemein so, ist nicht immer so, ist ja keine Frage. Aber
was macht Marke aus?
Einen Spruch gibt es nur. Mach deine Marke niemals schöner, wie sie ist.
Ja, schön.
Aber auch nicht schlechter.
Ja.
Und das ist, glaube ich, der Punkt. Dann funktioniert es. Also, so habe ich es halt ich erlebt. Weil das, was wir oder was meistens unter Marketing, unter Werbung verstanden wird, Werbung macht immer alles schöner, alles größer, alles bunter. Und das ist meine Meinung, deswegen mache ich heute ja keine Werbung. Ja? Mhm. Dann musst du immer noch schirmen und immer noch größer und noch blitzender und noch roter und ich weiß nicht was werden. Und wenn du das aber, wenn du die Balance findest, ich meine, unter dem Chef sagen, ich bin schlecht und das ist nicht, kaufen Sie es lieber nicht, das ist natürlich, geht auch nicht.
Ja.
Aber das Level zu erwischen,
genug
Schein machen, aber auch nicht zu viel, dann funktioniert es von selber.
Und ist mein Spruch dazu hören?
Ja.
Ivan, zwischen Schein und Sein darf keine Lücke sein.
Ja, das ist ja nicht so, das ist ja nicht so unendlich. Ja,
genau.
Ist ja im Prinzip eh.
Genau.
Weil da wird so viel, ich denke mir immer, so viel Energie aufgewendet für Marketingkampagnen, die überzeichnet sind, anstatt dass du hingehst und sagst, na, mehr bin ich nicht, aber so super schier bin ich aber auch nicht.
Ja, ich glaube, es ist schon beides. Gell? Also, es gibt beide Phänomene. Die einen, die sich unendlich aufblasen, aber es gibt leider auch viele, die sie wirklich unter Wert verkaufen. Also die sagen,
das sind fast mehr.
Wer nicht wirklich sozusagen ins Herz allein schaut und dort erkennt, wie gut ich bin, dann erfährt das nicht.
Ja.
Das ist natürlich das andere.
Aber es Game tut es beides.
Wann war dir deine Rolle in dem Spiel bewusst? Weil man, du bist eine exponierte Unternehmerpersönlichkeit, du bist eine Unternehmerpersönlichkeit, die hat auch eine Meinung zu vielen Dingen. Ne?
Ja.
Du holst da mit dir nicht hinterm Berg, du polarisierst mit den Dingen, die du machst. Wann war dir wirklich deine persönliche Rolle in dem Spiel der Markenbildung bewusst und wie siehst du sie?
Ja, ich sehe es einfach so. Ich habe ein bisschen geschaut, alle Marken der Welt haben eine Persönlichkeit.
Ja.
Es ist einfach so. Ja. Die katholische Kirche hat einen lieben Gott.
Ja.
Also ich meine, nicht falsch verstehen. Ne? Ja. Es braucht jemand, das muss jetzt nicht der Schnellste, der Schwerste, der Schönste oder so sein, aber es braucht jemand, der, das merkst du ich merke das im Unternehmen, wenn ich da durchgehe, wenn viel Stress ist und die Mitarbeiter fast nicht zusammenkommen, weil es halt weil viel los ist und so. Und wenn ich da durchgehe, ist auf einmal diese Spannung weg. Mhm. Dass die Leute sagen, der Zotto, der geht da eh durch, super, ist gut, dass
ich Schein habe.
Wird eh passen, die tun nicht, die Mitarbeiter sind so fleißig.
Ja.
Weißt du, so.
Ja.
Das ist, wenn das nicht war, deswegen bin ich auch immer so der Meinung, weil es ja immer um Produktivität auch geht im Unternehmen. Also ich habe da zwei so Sachen, die wir halt machen, aber das eine ist, weil wenn man sagt, na, wo sitzt der Chef? Wer ist der Chef? Was tut denn der? Ja? Mhm. Sitzt der oben im Glashaus, im Büro, hat zwei Sekretärin, die den Kaffee bringen und der entwickelt Kampagnen mit einer Agentur, vielleicht. Mhm. Oder ist der Chef besser aufgekommen an der Werkbank?
Mhm.
Ich meine, ich sage bewusst Werkbank, weil ich glaube, jedes Unternehmen, egal wer es ist, produziert ja was, weil sie muss ja was verkaufen, weil sonst geht es ja nicht. Ja? Und an der Werkbank passiert das Geschäft.
Ja.
Und wenn ich jetzt, deswegen
in voller
ist auch so, ich gehe, dass ich schnell hinkomme. Wenn ich da das Gespräch unterbrechen muss, weil ein Mitarbeiter was braucht, dann renne ich da raus und sage, okay, wo ist das Problem? Können wir es lösen oder kann ich helfen oder sagt es mir eine Idee oder so. Also das ist das eine. Und da du hast unglaubliche Produktivitätssteigerung, weil die Leute einfach taugt. Die sagen, Chef hat das auch taugt und so. Und jetzt haben wir zwar viel zu tun, aber ein bisschen was legen wir noch drauf und arbeiten eine Stunde länger oder so irgendwas, ohne dass du das jetzt herausfordern musst. Ja? Und das, ich habe immer so ein lustiges Motivationsthema bei uns vor Weihnachten. Bei uns ist es so, vor Weihnachten ist am meisten los, die meisten Bestellungen, die meiste Arbeit und alles ist stressig und schwierig. Ja? Und da machen wir es immer so, Ende November gehen wir zu den Mitarbeitern und wir sind fünf Leute in der Familie und sagen, ihr teilt uns jetzt irgendwo ein, wo nicht viel passieren kann. Ja? Und dann werden halt meine Frau hilft meistens im Vertrieb irgendwo, die ja. Kinder sind woanders einteilen. Und ich mitteilen sie immer zur Wrestlebox ein. Weil das sagt, das ist, wir wissen genau, der rennt die ganze Zeit weg, da kann ich nicht viel falsch machen, ich muss nur einen Kill einwägen. Ja? Und dann nächsten Kill und den nächsten Kill. Und das ist, ich erzähle das jetzt natürlich bewusst, weil super. Das ein unglaublicher Motivationsschub bei den Mitarbeitern auch ist, die sagen, der Alte, der Chef steht daneben, macht die Restl-Talks ja. und wir machen das andere, wir kriegen das super. Hin.
Ja. Und nach außen hin, also sozusagen die Rolle vom Außenminister des Unternehmens, also was ist da dein Part in der Markenbildung? Ist das, bist du der, also der auf jede Bühne hupfen muss, ja, der in jedes Mikrofon, weil ist das was, wo du einen Antrieb hast? Machst du das, weil du das Gefühl hast, das ist deine Pflicht im Unternehmen, um die Marke zu befeuern?
Philipp, wie schaut da glaube ich, da habe ich jetzt natürlich schon längere Erfahrung. Ja. Ja. Am Anfang bin ich zu jedem Kirtag gerannt. Ja. Das war halt so. Ich habe jede Verkostung gemacht, ich bin zu Messen gefahren, zu Veranstaltungen. Wenn ich irgendwo eine Einladung gekriegt habe, bin ich auch hingefahren und so halt. Ja. Und irgendwann, das ist jetzt glaube ich vor 10 Jahren, ist es dann der Moment passiert, wo das alles zu viel war. Mhm. Ich bin mir richtig, also ich war nicht, glaube ich, nicht Burnout gefährdet, aber ich habe das Gefühl gehabt, es zipft mir, ja. ich will das ja. nicht und das brauche ich nicht. Und habe mir dann einmal so überlegt, hab gedacht, muss ich das machen, ja. um die Marke aufrechtzuerhalten ja. oder gibt es auch einen Weg zurück? Mhm. Und ich habe damals einfach, ich habe mir dann begonnen zurückzuziehen. Mhm. Und ich sage es den Leuten auch. Ich sage nicht, das ist nicht arrogant oder mhm. so, weil sie sagen, nein, ich will nicht und du bist nicht wichtig nur oder keine Ahnung, irgend sowas. Sondern ich meine, ich mache immer noch ab und zu ein paar mhm. Sachen, aber halt weniger. Und ja. ich sage das auch dazu. Und das ist auch interessant. Und irgendwie entsteht da aber auch ein Vakuum. Mhm. Das ist halt mhm. anders. Mhm. Nicht, wenn du zu jedem Kirtag gehst, singst mhm. du eh und sagst, ich war da und hat mhm. eh und so. Dann singst du nicht auf jeden Kirtag und sagst, was ist, warum ist der nicht da? Mhm. Da wird halt auch diskutiert und wenn du das aber erklärst, dann sagst du, naja, es ist halt ein bisschen viel. Mhm. Und außerdem möchte ich auch mal im Garten sitzen und die 4 Sachen. Ja, ja es ist einfach ja. so. Und wenn das trauen sie viel nicht. Ja. Ich sage, hab schon oft einmal gesagt, bei ganz wichtigen Veranstaltungen, gesagt, wissen Sie, ich lebe davon, ich muss in die Luft schauen ab und ja. zu. Ja. Weil sonst komme ich nicht weiter. Ich muss manchmal in 3 Stunden schaue ich nur in die Luft. Da ja. geht nichts und plötzlich ja. ist irgendwas. Und warum soll ich da zu einem Event laufen ja. und alle die Hände schütteln?
Und trotzdem ja. würdest du sagen, dass es am Anfang gescheit war, dass du am Anfang da wirklich, sag ich mal, Hansdampf in allen Gassen, oder denkst du, eigentlich hätte ich schon früher mir selektiv überlegen sollen, wo trete ich für die Marke auf?
Ich habe ein einschneidendes Erlebnis gehabt, mhm. wo ich mit der Schokolade dann als Stärke in das Segment gegangen bin, habe ich mir gedacht, wie kann ich die Schokolade verkaufen? Ja. Ja? Also da gab es ja nichts. Ja. Wir waren ein paar Mitarbeiter, ja. wir haben ein bisschen produziert, wir haben das reingelegt, ja. haben Fenster verkauft und so. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, was machen die anderen? Ja? Dann haben wir gesehen, ja, die ziehen sich alle ein schönes Sakko an, ja, kaufen sich ihre Leber, schöne Taschen, ja. machen auf wichtig, haben ein Handy eingesteckt, mhm. damals groß gewesen, mhm. sind wir so weggestanden. Ja. Und ich habe mir gedacht, das muss ich auch machen, so musst du verkaufen, du musst dich schön machen, mhm. musst dich präsentieren. Mhm. Dann habe ich 5 Termine damals ausgemacht ja. in Wien, bei den besten Feinkostläden, weil dort wollte ich eine. Mhm. Die haben mich derart arrogant behandelt. Die haben mich da hingestellt und gesagt, ja, warten Sie mal. Und dann hat wieder einer keine Zeit gehabt. Hat gesagt, legen Sie es einmal her. Wir schauen uns das an. Und da gab es ein einschneidendes Erlebnis, wie Verkaufen funktioniert. Und ich bin dann heimgefahren nach den 5 Terminen und keiner wollte unser Schokolade. Weil das hat komisch ausgeschaut. Ich mit dem Sakko und mit der Ledertasche.
Mit dem Sakko, also nicht mit der
Nein, das nicht.
Sondern
so
mit Sakko, richtig auf Manager.
Seriös. Ja. So richtig auf seriös.
Na, servus. Ja. Aha, okay.
Ja, servus.
Gut, dass
ja, genau.
wir geredet haben. Ja.
ja. ja. Und die kommen heim, meine Frau sagt,
hast du
haben
Kostüm wir jetzt angezogen eigentlich, ne?
Ja, Kostüm, ja. das ja. war das Kostüm, ja. genau. Ja. Ja, ja. Und dann sage ich, ich glaube, das wird nichts. Das ist einfach ungut und ja. so, ja. Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, so geht verkaufen nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt versuchen wir, noch geilere Produkte zu machen. Wirklich, ich habe einfach noch einen Zahn dazugelegt, ja. wie damals mit der Chili-Torte. Ja. Ne? Und habe noch ein paar lässige Sachen gemacht. Und auf einmal, das war dann also ein Jahr später, kam ein sehr berühmter Anruf. Ja, berühmt damals von Meindl am Kram in Wien. Ja. Das war der Feinkostladen. Ja. Und da gab es eine Persönlichkeit, das war so ein richtig charismatischer Herr. Und der hat mich auch so arrogant behandelt. Ja. Und auf einmal ruft er an. Ja, ja. Meine Frau hebt ab und ich habe gewusst, wenn wir bei Meindl am Kram reinkommen. Ja, sicher, weil du weißt, da kommen viel hin und schauen ja. Und so. Ja. Und meine Frau sagt, du, der Zinski ist am Apparat, hat der geheißen. Und ich gehe ich hin und sage, jetzt hat er, und er sagt, da sind die Mädel am Graben. Sage ich, ja, habe ich schon gehört von Ihnen. und dann sagt er, ja, ich habe gesagt, es kommen da dauernd Leute, die fragen nach ihrer Schokolade, brauchen Sie Schokolade oder so. Dann habe ich gesagt, ach so, das ist total lieb. Er hat gesagt, dann können Sie mir mal Preislisten schicken. Habe ich gesagt, ja, der Zinski, ganz schwierig. Wir haben so viel zu tun, es ist, ich kann jetzt, ich habe gar keine Preislisten, ja. Dann sagt er, ja, was, Sie haben keine Preislisten. Ich sage, ja, wir sind gerade dabei, aber es werden wir dann nicht umschicken, nein, ja. Dann habe ich natürlich keine geschickt. 3 Monate später, meine Frau hat mich fast erwirkt. Ja. 3 Monate später ruft er wieder an und sagt, haben Sie auf mich vergessen? Habe ich gesagt, ah ja, genau, nein, ich habe nicht vergessen, aber wissen Sie, es ist so viel zum Tun. Es ist, habe gesagt, erkennen Sie mir nicht einmal eine Schokolade, wenn ich sie schicken, die Leute fragen dauernd. Ja. Habe ich gesagt, ja, der Zinski, es ist ganz schwierig. Es geht, es ist... Und dann hat er gesagt, ja, aber er hat gesagt, kannst du mir keine Schokolade schicken, ich fahre zu Ihnen, ich hole es ab. Ja.
Also, na, das klingt mir vernünftig, oder?
Dann habe ich gesagt, ja, das können Sie machen, aber ob Sie eine kriegen, kann ich nicht garantieren. Ja. Wir können einen Kaffee trinken, ein Glas Wein. Und dann kam er wirklich her, ja, und dann fährt er da oben in den Hof rein und sagt, da, wenn wir da mal umgeschaut, hat gesagt, ja, es stimmt ja wirklich, viel ist da nicht da, ja. Das war wirklich sehr bescheiden und klein. Und dann sind wir reingegangen und haben dann ein bisschen Schokolade gekostet und gesagt, Mann, die schmeckt gut und die schmeckt gut. Ja. Und dann hat er gesagt, die packen es weiter. Ich habe gesagt, ja, da sind die, Sie wissen nicht, alles verkauft.
Alles
ist, es ist alles wenig, ja, genau.
Du bist schon gnadenlos, hörst.
Und dann war, ich erzähle das deswegen gern, weil mein Herrn, wir dann in die Pension gegangen sind, haben uns sehr herzlich verabschiedet, ja, auch, weil er das auch verstanden hat, ja. Und nach einem längeren Gespräch, einem persönlichen, also face to face, sagt er auf einmal in einem Wiener Dialekt, sagt er, Zotter, willst du mich häckerln? So, diesen Ding. Und da habe ich gesagt, ja, Herr dazu. Und dann haben wir uns die Hand gegeben und seitdem Meindl am Graben, unser bester Kunde, grandios, unser wichtigster Kunde. Man könnte fast sagen, die haben uns zum Durchbruch verholfen.
Ganz grandios.
Aber das will ich damit sagen, ja, man darf nicht verkaufen. Beim Verkaufen ist es auch so.
Man darf sie nicht verbieren, genau, man darf sie nicht unter Wert verkaufen,
ja,
nehme ich auch so,
ist
oder?
Einfach so, ja.
Und man braucht sie auch nicht
und ich
an der Leine umeinander führen lassen,
nein,
oder?
Nein, auch nicht, ja, genau. Weil sie sind ja alles Menschen.
Absolut.
Ich sage das immer zu meinen Verkäuferinnen, die im Regal sind. Ich habe es gar nicht gern, ja, wenn sie hingehen zum Kunden und sagen, haben sie das schon probiert, haben sie das schon probiert. Ja. Mir ist lieber, wenn der Kunde kommt,
ja,
das, was der Kunde das will, ja, das muss er schon kriegen.
Ja.
Ist klar, nicht
natürlich
weniger. Ja. Das soll er kriegen. Aber mehr braucht er auch nicht.
Ja.
Es ist nicht lustig, wenn einer bei mir um 50 Euro einkaufen will, weil er das in der Tasche hat,
ja,
oder sich einbildet, ja, und die verkaufen um 80.
Ja.
Was? Das absolut ist nicht keine Kundenbindung.
Ja.
Es ist besser 48 Euro.
Ja. Ja.
Die Wahrheit,
ja,
weil dann kommt man gleich wieder.
Ja. Nein, das hat schon viel die Geschichte, ich liebe, also die Geschichte ist ein Traum, die habe ich nicht kennt, ich liebe sie, ja, ganz grandios, weil ich finde einfach, dass so viel drinnen steckt. Es hat wirklich auch damit was
zu tun. Es hat nichts mit Arroganz
zu tun. Nein, es hat nichts mit Arroganz zu tun, es hat damit zu tun, also ich habe einmal gesagt, in einem von meinen Podcasts, da habe ich über das Thema Preis habe ich geredet, lustigerweise, ja. Und ich habe gesagt, Preis ist für mich, wo Selbstwert auf Wertschätzung trifft.
Ja.
Also es ist schon auch, dass ich sage, das, was ich da mache, das ist was wert, ja,
ja.
Und das Gegenüber hat diesen Wert auch zu schätzen.
So,
und wenn dann mich einer papiert, so wie du sagst,
ja,
dann sollte ich mich da nicht papieren, oder?
Genau.
Ja.
Und das ist, daher kommt, ich glaube, das ist preiswert.
Ja.
Es muss immer,
ja,
und das ist wirklich so.
Ja.
Ich höre das oft so, dass man sagt, oh, in der Mode, oder das ist modern und deswegen ist es mehr wert.
Ja,
weil es modern oder weil es gerade an der Zeit trifft, ist es aber jetzt Energie. Es würde die Energie zu gleichem Preis produzierte,
ja,
Ökoenergie,
ja,
aber sie kostet halt mehr.
Ja.
Und wir können erst leicht ausschalten. Dann,
ja,
wenn es weniger braucht wird, werden wir wahrscheinlich weniger,
ja,
zahlen.
Ja.
Und preiswert ist eines der wichtigsten.
Schön.
Aber das ist auch die größte Kunst.
Ja.
Weil was ist es denn? Wo
absolut
ist der Preis?
Absolut.
Kalkuliere von unten nach oben und sag nachher, so wie es in der Schule gelernt, und dazu erzählen. Mhm. So funktioniert aber Unternehmen
so
nicht. Weil du kannst dir nicht im Unternehmen wünschen, ich will 1000 Artikel verkaufen.
Ja,
wie tust du denn das?
Ja.
Du verkaufst erst 100 und auf einmal 2000.
Ja.
Ja.
Absolut.
So ist das.
Absolut. Also die Story ist genial. Du hast jetzt vorher gesagt, Josef, eigentlich jetzt richtig in Werbung investieren tut es ja in dem Sinn gar nicht? Oder nein?
Nein, ich war irgendwann vor der Entscheidung, das war so was, dass ich mir gedacht habe, ja gut, ich habe da zwei Dinge gehabt. Ursprünglich auch im Auftritt unserer Produkte,
ja,
also diese ganzen,
ja,
Zeichnungen,
ja,
und so.
Ja.
Ich habe damals eine Agentur genommen und habe mir gedacht, ich brauche eine Agentur, weil ich kann es ja nicht. Und das war insofern einschneidend. Eine Agentur hat für mich Vorschläge gemacht für Krampus und Nikolaus. Ja? Hanfnucker ist das,
war
ja
gut.
Und ich habe dann die Entwürfe gehabt, und bei mir war ein Abwäscher. Das war ein Schulkollege von mir, der vorher, wo ich schon gemerkt habe, Bundesheer-Kollege, Entschuldigung, wo ich gemerkt habe, der zeichnen kann. Ja, und der hat bei mir aber abgewaschen im Kaffeehaus und der hat vorher Kunst studiert und hat halt Geld gebracht. Ja. Und dann habe ich die Entwürfe gezeigt. Und mit Andreas schlägt da die Gläser ein und ich zeige ihm diese Campus- und Nikolaus-Entwürfe und der schaut es an und ganz verächtlich und sagt, so einen Scheiß habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Ja? Denke ich mir jetzt, die Agentur hat sich total bemüht und das war total wichtig und super und so. Und dann sagt er, das ist ein Scheiß. Und dann sage ich, wie darfst du das denn du machen? Ne? Und dann nimmt er damals eine Serviette und das ist ja einer der Schokoladen, die es nicht mehr gibt bei uns, und macht so einen Kopf, tut mir ein bisschen um den Dumm, das hat 2 Minuten gedauert und irgendwie so Dinge auf, und sagt, ich darf es so machen. Ja? Dann sage ich, ja, das ist jetzt aber auch nicht uninteressant, weil das kann auch nicht teuer sein, weil das ist schnell gegangen. Ja. So viel zu Ideen. Ja. 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 Ja, jedenfalls, und da habe ich bemerkt, also heute auch schon gemerkt, also eine Agentur, glaube ich, ist nur so gut, wie sie sich in ein Unternehmen eindecken kann.
Absolut.
Eine Agentur, die 100 Firmen macht, von der Eisenbahn bis zur Wasseraufbereitung und so, ich kann mir vorstellen, sicher gibt es was immer gleich funktioniert, aber es muss schwierig sein. Und was war die Frage?
Scheiße. ob du eigentlich irgendwann mal Geld für Werbung
ausgibst. Also Werbung, hast, ne? Genau, ja. Und dann,
jetzt nicht mehr so, was ich mir vorhin immer so was, oh, mir klingt, dass es mir jetzt eingefallen ist, das war peinlich für uns. Scheiße, ja, mir
oh, mir ist das wurscht. Nein, natürlich am Anfang stehst du vor dieser Entscheidung, gehst du, kalkulierst du dein Produkt, sag jetzt einmal mit 10% Werbekosten und dann machst du halt irgendwelche Kampagnen und so. Und ich bin halt irgendwie draufgekommen, es funktioniert für uns nicht. Also es funktioniert nicht so, wie ich mir das denke, weil ich schon vorher gesagt habe, die wollten alle mehr machen, die wollten alle das größer machen, alles blühender und schneller und ich weiß nicht was. Und das war es nicht. Und dann bin ich halt natürlich auch draufgekommen, oder das habe ich ja dann gemacht, diese ganze Erlebnis-Factory, die wir da ja installiert haben, die hat ja viel Geld gekostet. Ja.
160.000 Leute jedes Jahr, oder? Ungefähr?
Ja, in Corona-Zeit war das.
Ja.
Also Spitzenzeit vor Corona waren wir 270.000
Wahnsinn. Besucher, oder? Wahnsinn.
Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, 270.000 Besucher oder 150, ist ja egal, wenn man es halt nimmt, zahlen einen Eintritt, kommen daher, sind wirklich begeistert. Also, weil das ist aber, da funktioniert es. Ja. Es funktioniert nicht,
verkaufst
wenn man vorher geht, wenn ich wohin gehe und sage, wir sind super und machen Stand und tue wichtig, sondern kommt es her und greift es an, probiert es und macht euch selber Urteil. Weil wenn sich der Kunde selber Urteil machen kann, dann ist es ja sicher. Weißt du, was ich meine? So, und da habe ich gemerkt, dass es so besser funktioniert für uns. Weil man muss jetzt natürlich schon dazu sagen, wir machen ja höherpreisiges Produkt, weil es einfach so ist, wie es ist. Ja. Und das ist ja nicht, und wir müssen es auch nicht in Massen produzieren. Das ist ja vielleicht auch einmal ein Fingerzeig an viele Unternehmen. Warum reden wir immer nur von so groß? Wir brauchen ja einen Mittelstand auch. Ne? Es soll ja mehr geben. Wir leben ja von der Diversität. Es bringt es ja nicht, wenn es Monokultur gibt und immer noch an. Ne? Und zur Werbung, wie gesagt, das hat mir bis heute noch niemand helfen können. Das ist einfach so. Wir haben viel diskutiert, wir haben Kampagnen, also Agenturen kommen natürlich, präsentiert und vorgestellt gemacht, aber es war nicht dabei, wo ich mich selber, ich bin mir gesagt, ich muss mich wohlfühlen dabei.
Absolut,
ne?
Absolut.
Weil sonst funktioniert, glaube ich halt,
absolut,
man kann
absolut
natürlich sagen, okay, ich bin unbekannt, mich kennt eh keiner,
macht es das, baut sein Image.
Baut sein Image und baut es auf. Kann man schon auch machen, vielleicht ist es für manche auch besser. Und da muss man schon ansagen, personifiziertes Marketing, nenne ich das. Ja. Das ist eigentlich das Beste, also einfachste und das Billigste.
Absolut.
Das ist absolut. Weil es authentisch ist, weil es da auch nichts dazu gibt. Und wenn man zu Fehlern auch steht, da hast du die größte Sympathie bei den Menschen. Die Menschen sind nicht so, dass sie dauernd nur auf der Suche nach Fehlern sind. Sicher sind sie schon auf der Suche. Aber wenn jemand seinen Fehler zugibt, dann ist das automatisch Sympathie und das ist ja nicht schwer, oder? Da fällt ja kein Zahn aus der
Krone. Ich glaube total. Ich glaube, dass diese alten Zeiten von alter Werbung und dann, wie du sagst, wo man irgendein Image von wem baut, das in Wahrheit gar nicht der Realität entspricht und überhöht, das ist total vorbei. Ich glaube, wenn du Marke heute als Agentur, wenn du das anständig machen willst, dann ist die Königsdisziplin, innen sind wir die die liebenswürdige Authentizität von einem Unternehmen in den Ausdruck zu bringen. Und das heißt wirklich, du musst tief
ich glaube, da das habe ich von dir gelesen, dass du sagst, also das wird die Zukunft sein, dass man da tiefer reingeht.
Wer nicht echt ist, dass wird
da Platz gefickt. Weil es ja logisch ist. Übrigens, in der Corona-Zeit hat unser Online-Shop extrem gebummt. Ja? Und ich habe so viel lachen müssen über Kauf aus Österreich, wie ich gehört habe, 1,7 Millionen Euro haben sie versenkt, weil ich mir gedacht habe, da habe ich fünffach investiert als Zotter. Weißt du, was ich meine? Und deswegen funktioniert der Online-Shop auch so geil. Und ist wirklich also halt hoch.
Und da machst du auch keine Werbung?
Nein.
Ja, Wahnsinn. Nein.
Nur was? Nein, nicht falsch verstehen. Ich schätze die Werbeindustrie. Ich mag die, was es auf den Punkt bringen.
Ich liebe es.
Machen das eh gut und die haben auch Erfolg. Und die anderen sollen aus meiner Sicht keinen Erfolg haben.
Ja, absolut.
Oder ist eh wurscht, wie sie tun.
Haben eh keinen,
Ist mir nicht so sympathisch, sagen wir es mal so. Ja.
Was war die Frage?
Was war die Frage?
Dabei war es gar keine, über deinen Shop haben wir geredet,
also, dass das so gut geredet ist. Die Werbung, im Online-Shop, wie sich das dann entwickelt hat. Und das wollte ich eigentlich sagen, was braucht es? Was braucht es zum Beispiel beim Online-Shop? Wenn du jetzt sagst, du machst eine Werbekampagne, kann man mir vorstellen, ist sehr, sehr schwierig. Was bei uns im Online-Shop zum Beispiel eines der wichtigsten Features ist, wir haben ja bis zu 2.000, 3.000 Bestellungen an Spitzentagen am Tag gehen da raus. Ja? Und wir haben es auch Goodie drinnen, da steht Danke oben. Jetzt sage ich was sagen, ja bitte, das kann es ja nicht sein. Das Goodie ist in jedem Backerl drin.
Toll.
Und wenn wir das vergessen, dann schreiben die Leute E-Mails und schreiben ganz
liebevoll. Sie haben das Danke vergessen.
Sie haben das Danke, ich sage ihnen das nicht mehr wert und ich weiß nicht, was das ist. Und dann gehen wir her, nehmen dieses Danke, packen es ein und schicken es nochmal.
Schön.
Wissen Sie, was ich meine?
Schön.
Und das ist der Punkt. Das ist der Erfolg vom Online-Shop. Weil was ist, wenn wir sagen immer, online ist so weit weg. So,
wie sagt man, trotzdem mit Leid zu tun.
Aber total. Ja. Total. Und was mit dem Online-Bereich halt schon wirklich ist, da wirst du wirklich am Markt gemessen. Ja. Weil im Online-Bestellsystem ist es so, ich meine, du bildest da zwar ein, der ist auf deinem Online-Shop, aber er hat 10 andere Namen offen und schaut, was er hat, da ist das, schaut so aus, nein, nehme ich das oder nehme ich da das. Ja. Und da ist schon, das muss man schon sagen, also das ist schon ein Markt, der Hardcore-Variante. Und deswegen ist es so wichtig, dass in Zukunft die Werte in die Tiefe gehen. Ja, weil es notwendig ist, weil die Leute recherchieren. Die können alles schauen, was war vor 2 Jahren, wo hat der was getrieben, ist da was passiert, keine Ahnung, hat er was gestohlen oder so irgendwas. Ja, und du musst halt schauen. Ne?
Also was ich mitnehme, Josef, einfach von unserem Gespräch ist, und das liebe ich so sehr, und darum bin ich auch schon so gespannt und freue mich, wenn wir jetzt auch ein bisschen rumschauen noch bei dir, ich finde einfach, du bist als Person und mit deinem Unternehmen, du bist ein Plädoyer für Originalität, für Echtheit, für das, dass man sich im Leben überlegt, für was stehe ich, was taugt mir, wo bin ich nicht dabei, die Geschichte durchzieht, nicht immer auf den schnellen Euro schaut, sondern viel wichtiger schaut auf das, dass man die Sachen anständig macht, gute Prinzipien verfolgt. Und ich finde wirklich, also einer der, wo ich mir echt denke, also Harvard lässt grüßen, der großartigsten Dinge, nicht immer jetzt zwingend da in irgendeinen neuen Markt da reinhupfen muss, sondern wie du sagst, such dir einen großen Markt und dann putz die Nischen aus, und sei richtig scharf da drinnen. Also waren echt viele Dinge dabei. Ich sage großes Danke für das, für die Offenheit, für das, dass wir da bei dir sein dürfen. Und freue mich total, wenn wir jetzt ein bisschen bei dir noch rumschauen und noch ein bisschen daneben plaudern, weil bin mir sicher, da warten noch ein paar Geschichten für uns, vor allem den Ideenfriedhof, und natürlich essbarer Tiergarten, gell? Also beides ganz wichtig. Danke, Josef
Zotter. Eins vielleicht möchte ich nur noch einwerfen, weil du gesagt hast, also auch diese internationale Entwicklung, Globalisierung, Also wir waren bis vor 10 Jahren beseelt von der Globalisierung. Ich war stolz, dass wir in Alaska Schokolade verkaufen und in Djibouti und ich weiß nicht wo noch überall. Und in den letzten 10 Jahren haben wir das gespürt, dass da Veränderung gibt.
Ja.
Und wir haben bis, glaube ich, vor 10 Jahren war es wirklich so, 6% unseres Umsatzes außerhalb von Österreich gemacht und 40% in Österreich. Heute machen wir 60% in Österreich und 40% hat es total gedreht.
Weil es da wichtig war?
Ja, weil sie wollte. Weil wir gespürt haben, da wird irgendwas.
Ja.
Also das mit den Lieferketten, das mit jetzt überhaupt Russland und China, alle werden komisch. Ich habe ja ein Geschäft in China und haben wir schon vorher ein bisschen gespürt. Und wir haben unser Mindset sozusagen verändert, waren nicht mehr nur begeistert, weil wir nach China liefern, sondern haben gesagt, Oberösterreich ist auch super.
Ja.
Nicht? Also, jetzt unter Anführungszeichen. Ja. Und wenn ich mir das heute anschaue, allein die Kostenstruktur, was wir da uns Kosten der Sport haben, weil wir mittlerweile 6% in Österreich verkaufen, das ist so.
Ja. Statt Shanghai. Josef, danke dir.
Ich sage danke für
die Zeit. Danke für die Zeit. Danke.
Ja, das war's mit Josef Zotter. Unglaublich beeindruckend, oder? Ich hoffe, du hast genauso viel mitgenommen wie ich. Ich selber habe die Folge schon mehrfach gehört, weil er wirklich für mich eine große Inspiration ist. Wenn es dir ebenso gefallen hat wie mir, dann habe ich zwei Bitten an dich. Erstens, hör nächste Woche wieder rein. Und zweitens, ja, teil diesen Podcast auf all den Kanälen, die dir zur Verfügung stehen. Das sind Menschen, die sollen gehört werden. Das sind Menschen, die sollen gesehen werden. Und du kannst das beitragen dazu. Also teil den Podcast auf deinen sozialen Kanälen. Und ja, empfehl uns weiter und vor allem schalt nächste Woche wieder ein, hier bei Business Gladiators Unplugged. Mein Name ist Philipp Madertaner und ich freue mich auf dich. Alles Liebe und bye bye.